Sache haben wir gelernt, spontan zu sein. Ne? Und das dürfen wir auch nie wieder, dürfen wir auch nie vergessen oder so. Ne? Wir können unsere Predigten vorbereiten, aber es muss immer, wir müssen immer bereit sein, die hinten anzustellen oder Raum zu lassen. Falls Gott auch noch was sagen möchte dazu, zu dem, was er uns schon vorher gesagt hat. Okay, Paul hat gerade diesen, in dem Lied ging es um die Wünsche, die wir haben in unserem Herzen. Ja, gerade der zweite Vers. Mach da einfach weiter bei dem Lied. Meine Träume und meine tiefsten Wünsche, Herr, hin zu deinen Füßen lege ich sie hin. Lass doch deinen Traum, deine Wünsche meine sein. Ja. Ihr wart einmal so. Ja. Die Bibel sagt, ihr wart, es gab mal einen Punkt, wo ihr so wart, dass eure Wünsche Gottes Wünsche waren. Das hat dummerweise nur nicht lange angehalten. Ja. Aber bevor ihr überhaupt in Existenz gekommen seid, hat Gott an euch gedacht. Und Gott hat dann gedacht, ich möchte einen Slavi haben auf diesem Planeten. So. Und nachdem Gott diesen Gedanken hatte, haben Slavis Eltern die Idee gekriegt, auch wir könnten doch mal ein Kind machen. Ne? Die wussten gar nicht, dass eigentlich Gott dahinter steckt. Oder das wissen, sie wissen, ihr wusstet das vielleicht schon, aber uns ist das ja gar nicht so bewusst. Ne? In Offenbarung 4, glaube ich, da steht, dass alle Dinge nur existieren, weil Gott sie gewollt hat. Alle Dinge existieren, weil Gott sie gewollt hat. Ne? Das ist, vielleicht sollten wir den Vers mal lesen. Für alle Leute, die mit Ablehnung zu kämpfen haben oder so. Offenbarung 4, Vers 11. Ja, das sind diese 24 Ältesten und all die komischen Wesen, von denen wir keine Ahnung haben. Die fallen, da werfen ihre Kronen nieder, die sind direkt um diesen Thron, im Thronraum. Und die werfen alle ihre Kronen nieder und sprechen, diesen Vers 11 sprechen sie. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, ne, auch Slavi, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also durch Gottes Willen ist alles überhaupt in Existenz gekommen. Du existierst nur deshalb, weil Gott dich wollte. Ja? Die Art und Weise, wie du auf diesen Planeten gekommen bist, durch einen Unfall oder was auch immer, oder ob die Eltern vielleicht dich nicht gewollt haben, das spielt überhaupt keine Rolle, das ändert nichts an Tatsache, dass Gott dich gewollt hat. Ne? Vielleicht haben deine Eltern dich nicht gewollt und die wussten nicht, dass Gott dich, dass es einen Gott gibt, aber du bist da, weil Gott dich gewollt hat. Punkt. Ja? Die Art und Weise, wie du von einem Gedanken in Gott zu einem Menschen auf diesem Planeten geworden bist, ja, die spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist Gott, du bist da, weil Gott das einfach wollte. Und in Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wir sind sein Werk, ja, wieder, Gott hat uns geschaffen, gemacht oder geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. So, das heißt, Gott hat dich nicht nur gewollt, Gott hatte auch schon einen Plan für dein Leben. Und Gott ist ja nicht blöd, das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ne? Stellt euch vor, Gott schafft jetzt, Gott schafft dich. Und er hat einen Plan für dich. Ne? Stellt euch diesen Planeten mit all den Menschen vor, wie eine riesige Maschine. Und jeder Mensch ist irgendwo ein kleines Zahnrad, das sich so dreht. Ne? Wir sind ja alle in Beziehungen irgendwie. Wir stecken in Beziehungen, Familie, Arbeit, was auch immer, Gemeinde. Und stellt euch vor, jeder Mensch ist so ein Zahnrad. Und die Beziehungen oder die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind die Zahnräder um uns herum, wie in so einem Uhrwerk. Und wir drehen uns und dadurch, dass wir uns drehen, drehen sich andere wieder und wir werden auch von anderen gedreht und so. Ja, kann man sich so ein bisschen, wir nehmen mal dieses Bild. So, und Gott hat sich das alles so, hat dieses riesige, komplexe Uhrwerk, ne? Nicht nur also diesen Planeten, sogar das ganze Universum und alles, diese Milliarden Zahnräder, die da sind, die nur auf diesem Planeten schon sind, Gott hat die alle so. Ja? Und Gott weiß ganz genau, also und da noch dieses Zahnrad reinpacken, dann wird das noch besser funktionieren. Ja? So, und Gott weiß ganz genau, warum jeder Mensch da ist, und Gott schafft die Menschen nicht einfach so hier, ne, damit die Erde irgendwie überbevölkert wird oder so. Nein, Gott hat jeden Menschen eigentlich geschaffen, damit er noch ein bisschen mehr Segen auf die Erde bringt. Ja? So, Gott, das heißt, Gott, du bist jetzt ein Gott. Gott hat dich. Gott will, dass du existierst. Ja, Gott will das. Und Gott weiß auch ganz genau, wo du diesen Planeten noch ein Stückchen besser machen kannst. Durch dein Leben, durch das, was du kannst, durch deine Fähigkeiten. Ja, das sind die Werke, die Gott zuvor bereitet hat oder sich zuvor schon ausgedacht hast, dass du darin lebst. Und wenn du in diesen Werken lebst, wirst du glücklich sein. Das ist aber nicht das Wichtigste. Du wirst aber die anderen Leute glücklich machen. Und du wirst vor allem halt ein Stückchen von Gott den anderen Leuten zeigen, die um dich herum sind. Den Zahnrädern, die um dich herum, die sich mit dir drehen. So, ne? Gott ist ja nicht so blöd und schafft mich zu guten Werken. Und dann komme ich auf, ne? Gott weiß ja ganz genau, wo ich ein Segen sein kann. Und Gott wird mich ja dann nicht so schaffen, dass ich Dinge will, die genau das Gegenteil sind. Ja, wie kriegt das jetzt kürzer gefasst? So, ne? Wenn wir so halbwegs herangewachsen sind, dann sind wir eigentlich voll mit Wünschen, mit Vorstellungen, mit, ne? Paul hat diesen Vers gelesen, diese Dornen, das steht die Sorgen, aber das steht nicht nur die Sorgen, das steht auch die Begierden der Welt. Die ersticken das Wort auch. Das sind die Begierden der Welt, das sind die Wünsche, all die Wünsche, die ich habe, die nicht von Gott sind. Und in Epheser 2, Vers 2, da steht, dass genau durch diese Begierden die Dämonen mich manipulieren können. Ja, durch diese Wünsche, die ich alle in mir trage, die nicht von Gott sind, die Bibel nennt das Lüste, Begierden, durch die können mich die Dämonen und die bösen Mächte manipulieren. Die können diese Wünsche in mir benutzen, um mich in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja, das steht in Epheser 2, Vers 3 steht das. So, ja. Da steht, dass wir hatten, in 2, Vers 2 steht, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Luft herrscht, das ist der Teufel, dem Geist, der jetzt den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Ja, durch diese Begierden kann der Teufel uns Gedanken eingeben, die nicht von uns sind und die uns in eine bestimmte Richtung lenken. So, warum? Die Frage ist jetzt, Gott hat uns geschaffen zu werken, Gott hat einen genauen Plan für unser Leben. Warum sind wir jetzt hier mit einem Haufen an Wünschen und Begierden, die nicht wirklich gut für uns sind, die auch nicht Gottes Wünsche sind? Ja, wir sind ja alle in der Situation, dass wir Begierden und Wünsche haben, die mit Gottes Wunsch nicht übereinstimmen. Wie ist es dazu gekommen? Und es gab einen Zeitpunkt, ne, nämlich bei eurer Schöpfung, da waren eure Wünsche wahrscheinlich genau gleich mit denen von Gott. Oder fast genau deckungsgleich. Nur dann kam etwas dazwischen, das nennt sich dann Erziehung. Ne? Durch Eltern, durch Freundeskreis, durch Schule, durch was auch immer. Ja? Und durch all diese Beziehungen, in denen wir so stehen, haben wir auf einmal eine Menge, oder auch allein durch die Welt, in der wir leben, haben wir eine Menge Begierden reingekriegt oder aufgesogen wie ein Schwamm, die nicht wirklich, mit denen wir eigentlich gar nicht geschaffen worden waren. So, wenn dieses Lied, was Magdalena singt, oder diese Aussage, so, ne, Gott, mach doch meine Wünsche mit deinen eins. Ne, das ist eigentlich, wir sortieren alles aus. Gott hat ja Wünsche in mich hineingelegt. Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ja? Gott hat uns alle mit diesem Herzenswunsch geschaffen. Jeder Mensch von uns, kein Mensch ist auf die Erde gekommen, ohne so einen Herzenswunsch in sich zu tragen. So, nur mit der Zeit wurde dieser Herzenswunsch dann überlagert von allen möglichen Begierden, die wir durch Freunde, Werbung oder was auch immer gekriegt haben. So, und an dem Punkt sind wir jetzt. Wir haben diesen Wunsch Gottes, der ist da irgendwo noch in uns. Und da sind auch diese Begierden und all diese anderen Wünsche. Diese anderen Wünsche oder Begierden, die müssen ja nicht zwangsweise böse sein. Ja. Ganz oft ist es ja so, wir denken, boah, ich würde so gern das machen. Ne? Und dann plane ich so meine Karriere halbwegs, mache meine Ausbildung, mache dann das, was ich mir so erhofft habe, und dann merke ich, nee, das füllt mich ja halt gar nicht aus. Ja, das erlebt man immer wieder so. Wenn man mit Schülern in Kontakt bleibt und die machen dann ihre Ausbildung oder fangen ihr Studium an und dann merken, ne, die hatten die ganze Zeit diese feste Vorstellung, das ist mein Ding, und dann machen sie es und auf einmal merken sie, nee, war gar nicht mein Ding. So, ja? Das ist gut, wenn man das merkt, übrigens. Ja? Weil es gibt irgendwo was, was dein Ding ist. Das gibt es definitiv. Ja? Nur dieser Herzenswunsch, der ist wahrscheinlich zugeschüttet von all möglichen Begierden und anderen Wünschen, die wir so absorbiert, also aufgesogen haben. Ja. Und Gott hat uns aber eigentlich nicht so geschaffen. So, als wir auf diese Welt kamen, ja, im Psalm 139 steht, dass Gott uns wunderbar geformt hat. Und Gott hat nicht nur unseren Körper geformt, Gott hat auch unsere Seele, unseren Charakter geformt, unseren ganzen unsichtbaren Menschen. Ja. Und da hat Gott all diese Dinge angelegt, die Werke, die er zu vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, das hat er alles so angelegt, dass das zu unserem Charakter passt. Ja. Weil wir so voll sind von anderen Begierden, haben wir oft so eine Angst, Dinge aufzugeben. Ne. Und wir denken dann, ja, Gott möchte irgendwas von mir, was voll schrecklich ist für mich. So. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja. Die Dinge, oder der Plan, den Gott für uns hat, das ist das, wo wir am meisten glücklich werden. Wobei das glücklich werden ist ein Nebenprodukt. Ja. Gott ist es immer wichtiger, dass wir andere glücklich machen, als dass wir selber glücklich sind. Aber wenn wir so leben, dass wir andere glücklich machen, wird ein Nebenprodukt auch immer sein, dass wir selber richtig aufgehen da drin. Ja. So, aber wahrscheinlich war bei der Geburt jeder Mensch mehr oder weniger noch in dieser Hinsicht, klar, wir haben ne, eine Menge Dinge von unseren Eltern vererbt bekommen und auch Ungerechtigkeit. Und wir haben Sünde in uns und keiner ist unschuldig geboren. Aber im Laufe der Zeit ja, kommen immer mehr solche Wünsche und Begierden rein. Und wenn wir perfekte Eltern gehabt hätten, dann hätten diese Eltern alles getan, diesen Herzenswunsch, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, hervorzubringen, uns Kindern deutlich zu machen und irgendwie alles dafür zu tun, dass wir da reinkommen. Das ist bei den meisten natürlich nicht passiert. Ja. Und deswegen sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir zu Gott gehen. Sobald wir das erkennen, dann gehen wir zu Gott, so wie Magdalena das erzählt hat und wie dieses Lied das beschreibt. Und dann sagen wir, okay, Herr, fang mal an auszusortieren in meinem Herzen. Was ist alles da, was nicht von dir ist? Was für Vorstellungen trage ich eigentlich in mir rum, die für mich oder für mein Leben völlig Blödsinn sind? So. Und im Psalm 37, Vers 4, da heißt es, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. So, wenn wir Bock auf Gott haben oder Lust am Herrn haben, dann kommen wir, das ist unser Stimmgerät sozusagen, wie so ein Stimmgerät. Ja? Dann werden wir eingestimmt. Wenn wir zu Gott gehen, in die Gemeinschaft zu Gott gehen, ganz bewusst auf ein Wort von Gott warten, ja? Wir die Bibel lesen und erwarten, dass Gott jetzt zu uns spricht, das ist so, dann fängt das Tuning, das Feintuning an, oder ja, ne, dann, wie so eine Saite auf der Gitarre, die wird dann so, ne, das geht natürlich nicht, man kann so eine Saite nicht mit einer Drehung, das schafft nicht mal ich, die Saite mit einer Drehung zu stimmen, so, ne, ich kenne auch keinen Gitarristen, der das schafft, es dauert nur ein bisschen, so, ne, und wir hören ja auch nicht immer so gut und so fort, so wie wir eigentlich hören sollten. Das ist ja ein Prozess. Aber wenn wir in der Beziehung mit Gott stehen, die Bibel lesen, von Gott hören, dann wird unsere Seele und unser innerer Mensch, der wird immer genauer eingestimmt. So, ich habe da bei der Gitarre so ein kleines Stimmgerät und dann kann ich die Saite stimmen. Es gibt aber auch so ganz fiese Stimmgeräte, die man in Studios benutzt. Die sind dann solche, das sind nicht solche kleinen Kästchen. Das sind dann solche großen Kisten mit so einer übelst genauen Anzeige. Und dann denkst du, du hast die Gitarre gestimmt. Dann schließt du die an so ein Studio-Stimmgerät an und dann merkst du auf einmal, die stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja? Und dann versuchst du die, es gibt so ein Stimmgerät, ne? Da verzweifeln alle Gitarristen immer dran, weil du schaffst es eigentlich nicht, das Ding hundertprozentig zu stimmen. Aber das hören unsere Ohren, hören das irgendwann nicht mehr. Für unsere Ohren reicht das kleine Teil völlig aus. Aber wenn du dann so richtig genau, akustisch genau, physikalisch genau das machen willst, dann kannst du da stundenlang sitzen, bis 6 Seiten zu stimmen. Ne? Und beim Klavier kann man dann noch ein bisschen länger sitzen. Ja. Nur unsere Ohren, da ist irgendwann schon Schluss. So. Aber wenn man da so ein bisschen Maschine hat, die dann die Schwingungen und die Frequenzen alles misst, dann wird es auf einmal, tut sich aber eine ganz neue Welt auf. Man merkt auf einmal, oh, das ist noch eine Menge. So. Ja, und so ist das auch mit Gott. So, je näher wir an Gott kommen, umso genauer kann Gott uns einstimmen. Und Tatsache ist, so wie wir jetzt sind, sind wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger ungenau eingestimmt auf Gott. Ja? Je regelmäßiger unsere stille Zeit und unser Leben und Bibellesen und mit Gott ist, umso genauer sind wir wahrscheinlich gestimmt. Und wenn unsere Zeit, wo wir zu Gott gehen und auf Gott hören, ja, und also das ist wichtig immer, wenn wir die Bibel lesen, dass wir auch jedes Mal mit dieser Erwartung da reingehen, okay Gott, du musst jetzt zu mir sprechen. Und dieses Sprechen Gottes ist ja manchmal sehr harmlos, oder es ist ja nicht so überhaupt. Man kann auch eine Gitarrenseite so stimmen, dass man gar nicht hört, dass sie gestimmt wurde. So, das merkt man erst ganz gut. Manchmal ist es ja so. Ja. Deswegen, wir werden ja diese Kärtchen da, ja, da steht das auch drauf. So. Bevor du überhaupt zu Gott gehst und anfängst, deine Bibel zu lesen, dann lade Gott ein und sag ihm irgendwie sowas in der Art, hey Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erwarte tatsächlich, dass du jetzt zu mir redest. Ja. Wer Gott gefallen, im Hebräerbrief 11, ne, steht das. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, wenn du zu Gott kommst, du musst glauben, dass er dich denn belohnen wird. Weil das ist dein Charakter. Ja? Wenn du zu Gott kommst und deine Bibel aufschlägst und zu Gott kommst, du musst glauben, okay, Gott will jetzt zu mir sprechen. Ob ich das jetzt merke oder nicht, ob das jetzt passiert oder nicht, aber du musst mit diesem Glauben dahin kommen. Gott wird mich belohnen, dass ich das mache. Ja? Und vielleicht stimmt Gott dich ja so, dass du selber nicht merkst. Zumindest. Ne? Irgendwann wirst du es merken, so, ne? Nach einem Jahr oder einem halben Jahr, okay, wirst du es definitiv merken. Und die Leute um dich herum wahrscheinlich auch. Aber es kann sein, dass du das, ne, innerhalb von einer Woche vielleicht gar nicht merkst. Ja? Erinnert ihr euch an die Predigt mit dem Wagen? Ja. Ne? Lalit hat das ja auch aufgegriffen. In seiner letzten Donnerstag, genau vor einer Woche. Ja. Ganz kurz die Geschichte zusammengefasst. Abraham war in Depression, alle seine Lieblingskinder waren alle irgendwo, er dachte, sein Lieblingskind Josef ist tot. Jakob dachte, sein Lieblingssohn Josef ist tot. So. Und dann kommen seine Söhne und sagen, hey, Josef lebt, der ist in Ägypten, der ist gar nicht tot. Und so ganz nebenbei, er ist so der zweitwichtigste Mann auf der Welt. Mächtigste Mann auf diesem Planeten. Ne? Und hat mehr Geld, als wir alle je ausgeben können. Und dann steht da geschrieben so, und Jakobs Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Das heißt, er hatte immer noch Depression. Und dann, ja, komm, erzählt mir Geschichten hier, ihr wollt mich jetzt nur ein bisschen aufmuntern und so. Ne? Nur das bewegt nichts. Und dann, zuerst kommt das Wort, das bewirkt nichts, und dann steht da, und Josef, der kannte ja seine Brüder und seinen Vater, Josef hat den diese ägyptischen Wagen mitgegeben und da allen möglichen Klunker drauf gepackt, mehr als sie brauchten. Und dann steht da geschrieben, ich glaube 1. Mose 45 ist das, und als er die Wagen sah, wurde sein Geist lebendig. Und er sprach, mein Sohn Josef lebt, auf, ich will hingehen und nach Ägypten gehen und ne, damit ihm sein Leben. So, der sieht diese Wagen. Und diese Wagen geben ihm Hoffnung, die reißen ihn aus seiner Depression raus, die lassen sein Herz wieder aus dieser Kälte warm werden, die schmelzen sein Herz und sein Geist wird wieder lebendig. Ne? Ein toter Geist, das ist ungefähr das gleiche wie Depression oder Passivität, so eine völlige Antriebslosigkeit, man hat nichts mehr Bock. So, und er sieht diese Wagen und kriegt voll Bock. Ja? So, und ich habe Donnerstag ja das so, ne, uns die Frage gestellt, können wir diese Wagen sehen? Donnerstag, Sonntag, weiß nicht, schon lange her, ein bisschen länger her, dass ich das gepredigt habe. So, ne? Wir alle haben in unserem Leben dieses Sprechen Gottes, so, aber dem glauben wir nicht immer so. Und Gott ist ja gnädig mit uns, deswegen schickt er uns manchmal solche Wagen. Ne? Das sind Dinge, die unsere innere Vision wieder auferstehen lassen. Ja? Und das hat was mit diesem Herzenswunsch zu tun, den Gott in uns reingelegt hat. Ja? Und so, wenn ich in Depression, in Traurigkeit, in Ärger, in Rache, in Bitterkeit, in Unvergebenheit, wenn ich in diesen Dingen drinne bin, dann werde ich die Wahrheit nicht sehen und dann wird mir sehr schwer fallen. Ja? Dann werde ich auf jeden Fall die Worte, die werden wahrscheinlich hier rein und da rausgehen, so, die Gott mir dann schickt. So. Diese Wagen, die geben auf jeden Fall, diese Wagen, als Jakob diese Wagen sah, ja, hat seine Vision, seinen Herzenswunsch, den er im Herzen trug, der war auf einmal wieder da. So. Ja, das hat eine Sekunde gedauert. Er sagt, okay, ich will nach Ägypten, ich will zu meinem Sohn. So, wir gehen alle dahin. Ja. Und Gott musste Jakob hier irgendwie nach Ägypten tragen, weil er hatte da ja einen Auftrag für ihn. Dann sollte er ja noch was machen. Ja. Jetzt heißt es in Sprüche 29, Vers 18, wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Aber wohl dem Volk, wenn es das Gesetz bewahrt. Wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde, wohl dem Volk, wenn es das Gesetz bewahrt. Sprüche 29, Vers 18, ein ganz wichtiger Vers. Ja. Und den können wir direkt so auf jeden Einzelnen und auch auf uns als Gemeinde beziehen. Ja. Wenn du keine Vision hast, dann wirst du zugrunde gehen, du wirst leben wie ein Zombie. Ja. Die Vision ist nichts anderes als das, wofür du lebst, wo du richtig Bock hast. Dafür lohnt es sich, das zu machen. Dafür lohnt es sich, zur Arbeit zu gehen. Dafür lohnt es sich, eine Frau zu finden, Familie zu machen. Ja? Das ist, was uns antreibt. Wenn wir diesen inneren Antrieb überhaupt nicht haben, dann sind wir Zombies. Ja? Also lebende Untote oder so. Ne? Leute, die eigentlich tot sind, aber naja, biologisch funktionieren wir noch so halbwegs. Ne? Aber wir haben nicht wirklich so ein Ziel. So, dieses Wort Vision, ja, das kann übersetzt werden mit Sicht oder Traum oder Offenbarung. Wo keine Offenbarung ist, wo keine Sicht, kein Traum ist, ja, das kann tatsächlich auch mit Traum übersetzt werden. Wenn du kein... ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Wenn du keinen Traum hast, wenn du nicht träumen kannst, ja, für dein Leben, zuallererst für dein Leben oder aber auch für die Gemeinde jetzt, wenn du in dieser Gemeinde bist, hier in dieser, wenn du keine Träume oder Wünsche oder sowas hast, ne, dann ist es gefährlich. Ja. Klar, kann ich auch die ganze Zeit irgendwo in einer Traumwelt leben und so. Ne, aber so, ja. Dieses Wort Vision kann auch Traum oder Offenbarung bedeuten. Und wir sehen vor allem, was auch wichtig ist, es bezieht sich ja hier auf das Wort Gottes. Ja. Wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Das Gesetz ist das Wort Gottes. Ja? Damals war das Gesetz im Alten Testament, bedeutet immer das ganze Wort Gottes, was sie bis zu dem Zeitpunkt so von Gott empfangen haben. Ja? So, also wenn wir eine Vision haben oder einen Traum haben, der muss irgendeinen Bezug zum Wort Gottes haben. Ja? Und das ist es, was uns wirklich antreibt. Dieses Wort zugrunde gehen, wörtlich bedeckt, wörtlich übersetzt, kann das auch nackt heißen. So geht das Volk nackt. Oder wird das Volk nackt, entblößt. Das bedeutet eigentlich, es geht außer Kontrolle, außer Rand und Band. Die machen alles mögliche Zeug. Und, ne, jeder macht so sein Ding. Die sind völlig zügellos. Die haben, ja. Wenn man für ein Ziel kämpft oder wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann beschränkt man sich ja selbst. Man diszipliniert sich selber. Jeder Sportler macht das. Man trainiert. Ne? Ich will 10 Kilo runter haben, okay, dann beschränke ich mich. Abends keine Süßigkeiten mehr. So, ne? Wenn ich überhaupt kein Ziel habe, oh, ist doch egal. Ne? Ob ich esse oder nicht esse, ist egal. Ob ich trainiere oder nicht trainiere. Das bedeutet dieser Vers. Keine Vision, kein Traum, kein Ziel Ich lasse mich einfach gehen. Ich beschränke mich nicht selbst, ich reiße mich nicht zusammen. So. Wohl dem Volk, wenn es das Gesetz oder wenn es das Wort Gottes bewahrt. Ja? Wo keine Vision ist, wo kein Traum ist, geht das Volk zugrunde. Wenn du keinen Traum für dein Leben hast, bist du in einem schlechten Ort. Ja? Wenn du keinen Traum, keine Offenbarung, keine Vision hast für dein Leben. Das ist nicht gut. Ja? Jakob hatte die Vision verloren, bis er die Wagen sah, habe ich schon gesagt. Petrus kam auch an den Ort, wo er seine Vision verloren hatte. Ja? Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, das dritte Mal hat er sogar geflucht und geschwört dabei. Ja? Und Jesus ist tot, oder Jesus ist nicht mehr wirklich da irgendwie. Was macht Petrus? Er geht zurück in seinen alten Job. Ja? Jesus hat ihn in Lukas 5 hat Jesus ihn aus seinem alten, sein alter Job war Fische fangen. In Lukas 5 hat Jesus gesagt, so reicht jetzt mit Fische fangen, du kommst jetzt mit, du kriegst jetzt einen neuen Job, du bist jetzt befördert, du wirst jetzt Menschen fangen. Ja? So, Jesus ist nicht mehr da, Petrus hat völlig versagt, er hat seine Vision verloren, er sagt, ach, ich gehe wieder fischen. Ja? Interessanterweise, dieses Wort, geht das Volk zugrunde, wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde, dieses Wort zugrunde gehen, eine Bedeutung ist auch zurückgehen. Man geht wieder zurück in das Alte. Das ist genau das, was Petrus gemacht hat. Er geht zurück in das Alte. Warum? Weil da ist nichts mehr, was ihn irgendwie antreibt, was ihn irgendwie nach vorne pusht. Er hat innerlich die Hoffnung verloren, oder die ist einfach nicht da. Er kann nicht, mit seinem inneren Auge kann er nicht wirklich sehen, was kommt als nächstes. Ich meine, wenn Petrus nur ein, zwei Wochen vorausgesehen hätte, was hätte er dann gesehen? Oder was? Ein, zwei Monate voraus, was hätte er dann gesehen? 3000 Bekehrte, danach 5000 Bekehrte, so, ne? Eine Menge Kranke, die geheilt werden. Oh, okay. So. Er konnte zu diesem Zeitpunkt unmöglich für ihn das zu sehen. Ja? Das hat alles auf ihn gewartet, aber war unmöglich für ihn das zu sehen. Ja. So, und es gibt Momente in unserem Leben. Ist doch egal, lass es klingen. Es gibt Momente in unserem Leben, da setzen wir sogar unsere Berufung aufs Spiel, wenn wir die Vision oder den Traum für unser Leben verlieren. Ja. Da setzen wir das, was Gott in uns, diese Werke oder das, wofür Gott uns geschaffen hat, da setzen wir aufs Spiel. Weil wir sagen, ach, egal, ich werde es eh nicht, ich gehe zurück. Ja. Und was macht Jesus? Petrus ist dann da und will zurückgehen. Und was passiert dann? Dann kommt da ein Typ an den Strand, der zündet ein Feuer an und der sagt zu Petrus, na, nichts gefangen, werf doch nochmal das Netz auf der anderen Seite aus. Und das triggert Petrus so ein bisschen, weil diesen Spruch hat er schon mal gehört. Ja, Lukas ganz am Anfang. So, tja, werf doch mal das Netz auf der anderen Seite aus. Und dann sagt Petrus, okay, auf dein Wort hin, Jesus, will ich das mal machen. Und dann wirft er das und Jesus sagt, werf die Netze aus. Petrus wirft das Netz aus und das zerreißt völlig, weil er hätte mehr Netze nehmen sollen, hatte nur eins, okay. Das zerreißt und Petrus ist völlig geplättet und sagt, Wunderhilfe, sowas bist du für ein Typ. Ne? Und Jesus sagt, so, jetzt reicht mit Fischen, komm, wir fangen jetzt Menschen. Ne? So, Petrus hat all das vergessen. Jetzt kommt Jesus und macht das Gleiche wie am Anfang. Ja. Das war ein Wagen für Petrus. Ja. Der Typ kommt, zündet da ein Feuer an. Petrus hat ja, das haben wir ja auch gelernt, ne, hat ja Jesus an einem Kohlefeuer verraten. Steht extra in Lukas 22, 55. Ne. Die saßen alle um so ein Kohlefeuer. Und da ist es der Ort, wo wärmten sich da und Petrus verrät ihn. Jetzt ist da jemand, der zündet dieses Feuer an. Das könnte Petrus auch nochmal daran erinnern. Und sagt ihm das, was er schon gehört hat. Wirft das Netz nochmal aus. Okay, Petrus ist ja nicht blöd, er macht das. Und das gleiche Wunder wie am Anfang, nur diesmal ist es ein bisschen besser, es reißt nicht. Und es waren 153 Fische, keine Ahnung wieso. Ja. So, und was macht Petrus dann? So, Petrus, Jesus, was macht Jesus, sagt dann, Petrus, hast du mich lieb? Fragt ihn dreimal. Er hat ihn dreimal verraten, deswegen fragt Jesus ihn dreimal und man merkt so ein bisschen, Petrus steht nicht so auf diese Frage und Petrus ist nicht mehr so, oh, klar, Jesus, ich liebe dich, ich will dich sterben und so. Petrus ist sehr vorsichtig, diese Frage zu beantworten und er sagt, Herr, du weißt alles. Ja. Aber das ist der Punkt. Und Jesus sagt zu ihm wieder, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Er sagt ihm das dreimal. Ja. So, Jesus hat ihm das in Lukas 5 gesagt, komm, weide meine Schafe, beziehungsweise er hat mal gesagt, lass Menschen fangen. Ja. Und jetzt gibt Jesus ihm die zweite Chance, er gibt ihm wieder diese Berufung. So. Und das ist der Punkt, wo diese Vision in Petrus wieder Leben kriegt. Das ist der Punkt, wo Petrus wieder Bock kriegt. Und ein paar Tage später ist Petrus wieder der Anführer. Dann müssten sie den nächsten Apostel wählen, diesen Ersatzapostel da wählen. Und Petrus ist der, der die ganzen Bibelverse parat hat und der sagt allen, was zu tun ist. Petrus ist wieder voll drin. Aber da gab es einen Moment in seinem Leben, der war sehr gefährlich. Er war bereit, alles aufzugeben und zurückzulassen. Und diese Momente, die kommen ja auch in unserem Leben. Es wird immer wieder Momente geben, wo wir denken, okay, ja, alles, all die Wünsche und Träume und Hoffnungen, die ich mit Jesus hatte, oder die ich für mein Leben hatte, egal, ich gebe auf. So. Ja? Das ist nicht gut. Ja? Weil danach sind wir dann Zombies. So. Leute, die nicht wirklich, die einfach nur vor sich hin vegetieren. Ja? Und diese Vision, die uns antreibt, ist eng mit diesem Herzenswunsch. Ist eigentlich nichts anderes als dieser Herzenswunsch, den Gott in uns reingelegt hat. Ja? Und es ist, die ist eng mit dem Herzenswunsch verknüpft. Diese Vision, die uns antreibt, die unser Leben so uns motiviert zum Leben. Ja? Und im Psalm 37,4, da steht ja, dieser Vers sagt, Gott selbst wird dafür sorgen. Gott selbst wird sich die Ärmel hochkrempeln und alles tun, was in seiner Macht steht, um dich da reinzuschieben. Ja. Habe deine Lust am Herrn. Du musst in diese Beziehung zu Gott, in dieses Zwiegespräch mit Gott, in den Dialog mit Gott treten. Sonst wird es schwierig. Ja. Du musst dich von Gott stimmen lassen. Und wenn du das tust, kannst du sicher sein, dass Gott alles in seiner Macht tun wird und das ist ziemlich viel, ne? Dass dieser Wunsch, dieser Herzenswunsch in dir in Erfüllung geht, dass er dir selber klar wird, Gott wird die Umstände arrangieren, ja, dass die Dinge so passieren, dass du in diese Werte, die Gott zuvor bereitet hat, dass du da reinkommst. Ja. Habe deine Lust am Herrn, dieser Vers ist wirklich eine Verheißung, den müsst ihr euch heute alle packen. Ja. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was du dir wünschst. Das ist ja voll das Risiko von Gott zu sagen, ich werde dir geben, was du willst. Warum kann Gott so ein Risiko eingehen? Weil er uns geschaffen hat und weil er ganz genau weiß, das, was du dir am meisten wünschst, ist ja das, was er in dich reingebaut hat. Das kann sein, dass du das nicht weißt oder dass du es nicht glaubst, dass das ist. Ne? Aber wenn du erstmal drin bist, wirst du es merken. Dann wirst du richtig glücklich und zufrieden sein und dir nichts anderes mehr wollen. Ja. So, wie findet jeder von uns die Vision für sein Leben wieder? Ja. Wie finde ich diese Vision wieder? Ja. Oder wenn man in so einer Zeit des Übergangs ist, wo viele Dinge, die vorher klar waren, auf einmal unklar werden, ja, dann, und man viele Dinge in Frage stellt, die man vorher nie in Frage gestellt hat, dann fühlt man sich so, oh, ich gehe auf Wasser. Ja? Ich kann jeden Moment ersaufen. Nein, so untergehen. Ja? Und dann steht man nicht so sehr auf einem sicheren Boden und die Hoffnung ist dann so brüchig und so alles. Wie finde ich die Vision für mein Leben wieder? Oder wie mache ich diese Vision wirklich fest? Im Petrusbrief, ich glaube 2. Petrus 10, weiß ich nicht. Der Vers ist auf jeden Fall unterstrichen, meine Liebe, sehen werde ich ihn gleich finden. Ich glaube 2. Petrusbrief. Steht uns. Wo ist 2. Petrus, meine Liebe? Ist nach der Eierklaps. Bündnis 1, erste Bündnis. Also ich habe innerlich habe ich das Gefühl, 2. Petrus. Erst habe ich es nicht gefunden. 2. Petrus 1, Vers 10. Ha! Epheser 2, die drei Verse müsst ihr euch heute merken. Psalm 37, 4, Epheser 2, Vers 10, 2. Petrus 1, Vers 10. Ja. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht zum Fall kommen. Dieser Vers sagt genau das Gleiche, was ich letzte 10 Minuten gepredigt habe. Ja? Deine Berufung, deine Erwählung, es ist deine Berufung ist deine Vision für dein Leben. Das ist dein Herzenswunsch, den Gott in dich reingelegt hat. Und du sollst bestrebt sein, den festzumachen, den festzunageln. Von all den Begierden, Wünschen und Visionen und Träumen, die du in dir trägst, am Anfang ist man ja jung und da hat man Zeit so, von 10 Wünschen probiert man, okay, wenn man von 100 Wünschen probiert man 10 aus und merkt, nee, ist nicht so mein Ding, nee, ist nicht mehr so mein Ding. Ne? Mit 15 will man cooler Gangster sein oder cooler Hip-Hopper sein, dann merkt man, nee, ist nicht, ist, und dann mit 18 merkt man, nee, war doch nicht so cool. So, ne? Dann mit 18 will man ein fettes Auto, einen fetten Polo mit breiten Reifen haben und dann merkt man mit 20, nee, lachen auch alle Leute drüber, ist doch nicht so cool. So, ne? Dann will man irgendwie, ne? So. Und so sortieren viele dieser Wünsche, die sortieren sich ja so aus, merkt man. Ne? Dann, so, ne? Bei Schülern, ich bin Lehrer, ich sehe das bei Schülern immer wieder so. Ne? Dann sind sie bis zur 7. Klasse brav, dann wollen sie auf einmal alle Gangster sein. Und dann, wenn dann Abi vor der Tür steht, merken sie, war doch nicht so cool. So hätte ich mal lieber aufgepasst in der Schule. Naja, so sortieren sich ja, viele Wünsche sortieren sich ja so aus. Ne? Nur wir haben, unser Leben ist leider nicht zu kurz, um mit dieser Methode alle falschen Wünsche auszusortieren. Ja? Das kann ziemlich lange dauern. Wenn wir 100 Wünsche haben und alle ausprobieren, der Reihe nach, und dummerweise der Richtige der Letzte ist, das ist doof. Dann sind wir nachher 50 und 60 und 70 und Jesus will uns schon zu sich holen. Nee. Ja? Zum Glück gibt es Psalm 37, 4, wo Gott uns versichert, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit du reinkommst. Nur du musst in den Dialog mit mir gehen. Du musst Bock auf mich haben. Du musst in die Beziehung mit mir, in das Gespräch mit mir treten. Ja. So, ja, Gott hilft uns dabei. Wir brauchen nicht diesen Weg gehen, dass wir alles ausprobieren. So. Ja. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und dann heißt es ja auch wieder, wenn ihr das tut, werdet ihr nicht zu Fall kommen. Warum werde ich da nicht zu Fall kommen? Ja. Weil ich habe dann eine Vision und dann gehe ich nicht zugrunde. Ja? Ohne Vision gehe ich zugrunde. Ich werde zu Fall kommen. Ja? Ich weiß dann, wofür ich lebe. Ich weiß dann, warum ich Dinge tue und warum ich bestimmte Dinge nicht tue. Ja? Und das ist entscheidend. Ja? Wie finde ich die Vision für mein Leben wieder oder wie kann ich diese Vision festnageln? Was ist ganz wichtig dabei, ist die Frage, die jeder sich hier stellen muss. Was ist mein Herzenswunsch? Was? Den kann man eigentlich relativ leicht rausfinden, wenn man zwei Fragen macht. Was macht mich? Wo bin ich total erfüllt? Und gleichzeitig bringe ich Erfüllung zu anderen. Das ist der Ort, wo du wahrscheinlich irgendwo deinen Herzenswunsch zu lokalisieren bist. Ja? Was macht mir Spaß? Und wo bin ich anderen ein Segen? Das ist wahrscheinlich da in der Nähe kannst du suchen. Ja. Welche Herzenswünsche sind nicht wirklich meine eigenen? Die kann ich alle zum Heiligen Geist bringen. Der hilft mir beim Sortieren. Ja. Wenn in meiner Seele eine absolute Leere ist, gar nichts da ist, da ist nichts, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will, was ich mag, so, ich weiß noch nicht mal, was meine Hobbys sind eigentlich, so. Ja. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich wirklich eine tiefe Verletzung in meiner Seele trage. Es kann sein, dass meine Herzenswünsche alle gekillt wurden. Ja? Vielleicht durch Eltern oder durch Autoritätspersonen. Ja? Das kann passieren. Aber dann kann ich auch zu Gott gehen und Heilung von Gott kriegen für diese Sachen. Ja? Und Gott ändert ja seine Pläne nicht nur, weil Leute mich verletzen. Gott ändert auch seine Pläne für dich nicht, nur weil Leute Dinge machen, die nicht gut sind. Und es gibt keinen Menschen der Welt, der Gottes Plan für dich aufhalten kann. Du bist der Einzige, der das aufhalten kann. Denen, die Gott lieben, denen alle Dinge zum Besten. Gott wird alle Umstände so arrangieren. Selbst die schlechten Dinge wird er zum Guten benutzen. Wobei blühst du auf? Wo bist du für andere der größte Segen? Die Frage kannst du dir stellen. Also mit diesen Fragen entlasse ich euch jetzt so in die Woche. Ja, vor euch in die Woche. Die nächsten Tage. Besonders habt ihr ja beantwortet. Nein, auch. Ihr schreibt euch die auf, genau. Ja? Was ist mein Herzenswunsch? Welche Wünsche sind nicht wirklich meine eigenen? Das sind nur Begierden, die ich habe, mit denen ich mich so angesteckt habe oder die ich aufgesogen habe, um es zu werden. Ja. Wobei blühe ich auf? Wo bin ich für andere der größte Segen? Und die letzte Frage: Wofür habe ich am meisten gebrannt, als ich Jesus kennengelernt habe? Als ich wiedergeboren wurde? Oder als ich dem Heiligen Geist begegnet bin, als der Heilige Geist mich erfüllt hat? Ja. Wofür habe ich am meisten gebrannt? Und diese Fragen könnt ihr euch, mit den Fragen könnt ihr zu Gott gehen und mit Gott einen Dialog anfangen. Ja. Ihr könnt auch Gott bitten: Gott, erinnere mich doch an alle die Wünsche, die ich in meiner Kindheit so hatte. Ja. Natürlich, Feuerwehrmann und Soldat ist wahrscheinlich nicht. Ne? Jeder Junge wollte mal Feuerwehrmann oder Soldat oder Panzerfahrer oder sowas werden. Natürlich ist das nicht die Berufung. Panzerknacker. Ja? Aber mit diesen Kindheitsträumen, die du hast, die Kindheitsträume hast du ja nur, die kommen ja auch aus deinem Herzen, aus deiner Seele. Ja? Und du kannst damit zu Gott gehen und sagen: Gott, was steckt dahinter? Was war der eigentliche Wunsch, der mich auf die Idee gebracht hat, da Rennfahrer zu werden? Oder so. Was hast du in mich reingelegt, was sich darin widerspiegelt? So. Ja. Das war's eigentlich. Ja.
Zu deiner letzten Frage, ich habe keine Bibel, ich bin alleine. Offenbarung, ich bin den Brief an die Epheser. Mal das einschreiben, ne? Morgen 2 ist das. Er sagt, der Engel der Gemeinde, oder Jesus sagt das dem Engel der Gemeinde: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist eine Predigt, ich weiß gar nicht von wem. Er sagte: Deine erste Liebe verlierst du nicht. Und man denkt ja, ich habe meine Liebe verloren. Nein, steht nirgends in der Liebe, verlässt dich. Du hast dich wohl liegen gelassen, die ist da immer noch so. Du hast dich verloren und weißt nicht mehr, wo du bist. Geh einfach zurück, so dahin, heb sie auf. So dachte er das. Also deine erste Liebe, die verliert man nicht, die verlässt man. Und da gibt es ja auch, geht das ja, oder das ist das andere, ne? Das sind Nacktblöden und Bussen, die glaube ich jetzt her. Aber das hier, muss man dran denken. Das gibt mir Hoffnung.
Vielleicht machen wir das jetzt ganz praktisch. Wir gehen jetzt alle zu Gott. Ja? Und wir bitten ihn, dass er ab jetzt anfängt, uns Dinge zu zeigen. Und ihr tut mal so, als ob Gott jetzt wirklich da ist. Und wenn euch redet, euch antworten möchte, okay? Das nennt man auch Glauben.
Setz dich mal bequem hin. Vielleicht müssen deine Füße hochgehen. Irgendjemand will, kann auch Klavier spielen oder so. Oder jemand, wenn er wollte, will ich denn noch, wenn er dabei besser denkt.
Jesus, wir glauben, dass du da bist. Wir glauben, dass du tatsächlich hier bist, Heiliger Geist. Und wir glauben, dass du zu uns reden willst. Und wir glauben auch, dass wir deine Stimme hören, weil deine Schafe hören deine Stimme. Und uns spielt keine Rolle, wie wir sie hören. Aber wir glauben das jetzt einfach, Jesus. Wir entscheiden uns, dieses Risiko einzugehen. Und wir glauben, dass du sogar so nett und so freundlich zu uns bist und jetzt hier in diesem Ort zu jedem Einzelnen, der hier sitzt, sprechen kannst. Jesus, und du weißt ganz genau, wie unser Herzenszustand und unser Seelenzustand ist. Du weißt ganz genau, du überforderst keinen. Du sagst jetzt keinem Dinge, die er überhaupt nicht fassen kann, sondern du bist total sanftmütig und milde und du wirst uns nicht Dinge sagen, die uns umhauen oder die uns irgendwie überfordern. Aber wir wollen diesen Schritt jetzt ganz bewusst, diesen Schritt wagen in den Dialog mit dir, in die Beziehung zu dir und von dir hören. Wir wollen dein Wort hören. Und du sagst ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Und du sagst auch, ohne Vision leben wir nicht, gehen wir zugrunde. Deswegen brauchen wir dein Wort, was sich in uns, wir wollen dein Wort hören, damit wir Vision kriegen, damit wir in unsere Berufung reinkommen, damit wir wieder leben. Und dein Wort ist Leben, Jesus. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du das wirklich willst, dass du zu uns sprechen willst. Und wir geben dir jetzt die Zeit dafür. Danke, Vater, dass du uns liebst.
Aufschreiben, ne? Müssen hier nicht so stocksteif, stillstarr sitzen. Wenn euch Gedanken kommen, schreibt euch die auf.
wir beenden das hier. Das heißt aber nicht, dass ihr das nicht für euch selber weitermachen könnt. Ja. Für solche Sachen lohnt es sich, zum Beispiel wenn wir zu Hause Zeit mit Gott verbringen, lohnt es sich dann was zu schreiben dabei haben, weil manche Dinge, die stellen sich dann so. Ne? Kann sein, du liest dreimal, du liest an drei Tagen oder du liest die Bibel, ein Vers fällt dir ins Auge, du weißt gar nicht warum, du schreibst den Vers auf. Nach zwei Tagen fällt dir ein anderer Vers ins Auge, du weißt wieder nicht warum, aber egal, du schreibst ihn auf. So, und wenn du dir alles auf einmal anguckst, merkst du auf einmal, das fängt an Sinn zu machen. Gott spricht zu dir. Ja. Bevor wir jetzt hier rausgehen, wollen wir all diese Sachen, die Gott jetzt zu euch gesagt hat, wenn er zu euch nichts gesagt hat, ist auch nicht schlimm. Ja, ganz entspannt. Aber alle die, die glauben, Gedanken bekommen zu haben oder Dinge gehört zu haben, wir bringen das jetzt alle gemeinsam zu Gott. Ja, ich bete und ihr kommt einfach mit. So, und weil, ne? Wir müssen, das muss ja alles überprüft werden und im Laufe der Zeit sich validieren und Frucht zeigen und so. Ne? Vater im Himmel, wir danken dir für jeden Gedanken, den du gegeben hast. Und wir kommen mit all diesen Dingen, die wir jetzt gehört, gedacht haben, gesehen haben, die bringen wir jetzt zu dir. Und wir bitten dich, dass das, was wirklich von dir ist, erhalten bleibt und das, was nicht von dir ist, aussortiert wird. Und wir gehen hier raus in der sicheren Gewissheit, dass du an unserem Leben interessiert bist, dass du sehr daran interessiert bist, dass wir Visionen und Hoffnung kriegen und dass du zu Hause genauso weiter zu uns reden wirst. Und wir haben ich bitte jeglichen Gedanken, der mir sagt, dass ich Gottes Stimme nicht hören kann und all sowas, dass ich zu ungeistig bin, völliger Blödsinn. In der Bibel hat ein Esel die Stimme Gottes gehört, okay? So, und wir sind klüger als ein Esel und wir werden deine Stimme hören. Mit dieser Gewissheit werden wir rausgehen. Und wir gehen auch mit dieser Gewissheit hier raus, Gott, dass du alle diese Gedanken und Dinge, dass du die ernst nimmst. Und dass du diese Wünsche, weil du hast uns geschaffen und das sind Dinge, die haben wir wegen dir und du nimmst sie ernst. Und wir gehen raus in dieser Gewissheit, in diesem Vertrauen, dass du alles tun wirst, dass wir dahin kommen, dass wir da reinkommen. Wir danken dir dafür. Wir glauben dir. Wir legen all unser Vertrauen, was wir haben, mit all dem Glauben, den wir aufbringen können, wir legen das jetzt in dich hinein. Wir machen diesen Schritt, dieses Risiko. Ja. Wir glauben, dass das wirklich von dir war. Und dass du das bestätigen wirst. Wir glauben, dass du uns auf den richtigen Pfad leiten wirst. Durch deine Gedanken, durch deine Stimme. Danke, Vater, Liebe. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns umarmst, dass du uns annimmst. Egal, ob wir gerade erst zu dir zurückgekommen sind oder schon lange bei dir sind. Du freust dich über uns. Und du freust dich über jedes Kind, was den Schritt in die Beziehung zu dir wagt. Du freust dich über jeden Menschen, der sagt, ich will wieder meine Bibel aufschlagen und von Gott hören und vom Heiligen Geist gelehrt werden. Danke, Vater. Danke, dass du unser Innerstes siehst. Ich bitte für all die Leute, wo der Herzenswunsch zerstört wurde oder wo keine Hoffnung mehr ist, wo der Geist tot ist, dass du sie jetzt berührst mit deiner Hand, Vater im Himmel. Dass du deine Hand ausstreckst und sie auf die Wundestelle legst und dass jetzt Heilung kommt. Danke, Vater. Danke, dass du Hoffnung wiederherstellst. Danke, dass Leben kommt. Ich spreche in deinem Namen Leben zu diesen Menschen. Leben in Jesu Namen. Leben und Hoffnung. Leben und Hoffnung. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Ich habe gute Gedanken, dass ich euch Hoffnung gebe und ein Leben gebe. Gute Gedanken. Gott hat gute Gedanken über dich. Wir legen das an, Vater. Wir schmeißen alle unsere Sorgen auf dich. Und wir Gedanken, den du so gut gehörst und hattest. Danke, dass du Vision und Herzenswünsche wiederherstellst und zurechtrückst. Und wir geben dir die Erlaubnis, all die falschen Wünsche und all die Begierden auszudrücken. Hilf uns, dass wir nicht allzu sehr dran klammern und dass wir nicht allzu bockig sind, wenn es darum geht, loszulassen. Gib uns diese Gewissheit, dass das Leben das Beste für uns ist.